Willkommen bei André Mampf, dem leckeren Podcast für deine Sinne. Hier erfährst du die heißesten Neuigkeiten aus dem Food-Bereich. Zieh dein Lätzchen an und lehn dich zurück. Hier kommt André mit deiner neuen Folge.
Hey. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute widmen wir uns einem Thema, das nicht nur die Geschmacksknospen auf Weltreise schickt, sondern auch ein Stück Kultur, Geschichte und Leidenschaft auf kleinstem Raum serviert. Dem Streetfood. Ob auf heißen Gassen Bangkoks, den versteckten Hinterhöfen in Mexiko-Stadt oder auf hippen Foodtruck-Festivals in Europa, Streetfood ist mehr als nur Essen auf der Straße. Es ist Handwerk, es ist Kunst. Und es ist Tradition. Und in den letzten Jahren auch die Bühne für kulinarische Innovationen. Die Wurzeln des Streetfood. Eine kulinarische Weltreise. Die Geschichte des Streetfoods beginnt nicht etwa mit trendigen Trucks in Brooklyn oder Berlin, sondern viel früher. Bereits im antiken Griechenland und später im Römischen Reich gab es Straßenverkäufer, die warme Speisen anboten. Meist für jene, die keine eigene Küche zu Hause hatten. In Asien reichen die Wurzeln sogar über 2000 Jahre zurück. In China etwa versorgten Garküchen schon früh Reisbauern und Händler mit gebratenem Reis, Nudeln oder Teigtaschen. Der Begriff Streetfood selbst ist englisch und wurde zunächst in den USA populär. Nicht zuletzt durch die kulturelle Durchmischung in Städten wie New York oder Los Angeles, wo Einwanderer ihre heimischen Rezepte auf Rädern oder in kleinen Buden anboten. Doch Streetfood ist kein amerikanisches Phänomen, im Gegenteil, es ist eine globale Sprache der Straße, gesprochen durch Gewürze, Geräusche, Düfte und Geschichten. Streetfood rund um die Welt, Klassiker aus jeder Ecke. Lass uns auf eine kleine Reise gehen. Ein kulinarisches Backpacking durch Länder, in denen Streetfood nicht Trend, sondern täglicher Bestandteil des Lebens ist. Thailand, das Streetfood-Mekka. Bangkok gilt als inoffizielle Hauptstadt des Streetfoods. Klassiker wie Pad Thai, das süß-scharfe Nudelgericht mit Limette und Erdnüssen, oder Som Tam, der grüne Papayasalat mit Chili und Fischsoße, sind nur ein kleiner Teil der dortigen Vielfalt. Besonders spannend, viele Garküchen sind familiengeführt. Rezepte werden über Generationen weitergegeben. Vietnam. Hier kommt die Straße zum Dampfen, im besten Sinne. Banh Mi, das vietnamesische Baguette, vereint französisches Kolonialerbe mit asiatischen Aromen. Koriander, eingelegtes Gemüse, Schweinefleisch oder Tofu. Dazu Chili und Mayonnaise. Auch die Suppen, vor allem Pho, sind feste Größen. Zum Thema Banh Mi, wenn die Folge rauskommt, ist es glaube ich schon offiziell, aber wir werden im August zusammen mit unserem Lieblingsasiaten, mit dem Nui, werden wir Banh Mi anbieten auf dem Streetfood Festival der Urban Food Family in Überherrn hier im Saarland, und ich bin sehr gespannt, was ihr dazu sagen werdet. Mexiko. Von Tacos al Pastor bis zu Elotes, gegrillter Mais mit Limette, Chili und Käse. In Mexiko ist Streetfood heilig. Es gibt kaum eine Straßenecke ohne Stände. Das Besondere, die Vielfalt. In jeder Region andere Soßen, andere Fleischsorten, andere Toppings. In Mexiko wurde sogar das Streetfood als Weltkulturerbe ernannt, einfach weil dort das Leben und Streetfood eins sind. Auch die Rolle der Frauen im Bereich des Streetfoods und die Weitergabe der Rezepte über Generationen, das hat die UNESCO dazu veranlagt zu sagen, das ist ein Weltkulturerbe, deswegen Mexiko und Streetfood ist absolut, gehört zusammen. Kommen wir zu Indien. Ein absolutes Streetfood Eldorado. Hier brodelt es in riesigen Kesseln. Chaat, ein Mix aus frittierten Teigbällchen, Kichererbsen, Joghurt, Tamarinde und Chili. Ein Fest der Texturen und Temperaturen. Oder wer kennt sie nicht, Samosas, die mit Kartoffeln und Gewürzen gefüllten Teigtaschen. Boah, ich liebe die total. Das Besondere, oft sind dort die Gerichte vegetarisch, aber nie langweilig. Und das ist die besondere Kunst, weil oftmals hier in Deutschland bei vegetarischem Essen, da gibt es halt Salat oder Nudeln, aber wirklich keine Innovation. Deswegen für alle, die da ein bisschen was kreativer machen wollen, gerne mal rüberschielen nach Indien. Ich mag das total, das Essen dort ist absolut klasse. Apropos klasse, kommen wir zum Klassiker, den USA. Denn hier begann der moderne Streetfood-Hype mit den Foodtrucks. Von koreanischen Tacos bis zu Lobster Rolls. Die USA sind einfach das Versuchslabor für kreative Fusion-Küche. Von daher, ich möchte unbedingt nach Japan auf jeden Fall, aber auch in die USA und gerade dort natürlich wegen dem Essen. Jeder normale Mensch sagt, USA, Essen passt nicht, aber wenn du jetzt Streetfood magst oder so, dann passt das absolut, denn dort triffst du so viele Länder auf den Streetfood-Märkten, das ist einfach klasse. Streetfood für alle, von der Straße in die Herzen. Was Streetfood besonders macht, es durchbricht soziale Grenzen. Es ist für alle da, vom Banker in der Mittagspause bis zum Bauarbeiter, von der Touristin bis zur Familie aus dem Viertel. Promis wie Anthony Bourdain haben Streetfood weltweit populär gemacht. In seiner Serie Parts Unknown taucht er tief ein in die Esskultur der Straße, mit Respekt und Neugier. Auch Hollywood-Größen wie Ryan Reynolds oder Scarlett Johansson sind bekennende Fans. Sogar Johansson eröffnete einen eigenen Popcorn-Streetfood-Stand in Paris. In Korea wurde aus einem kleinen Straßenstand eine Erfolgsgeschichte. Ich weiß nicht gar, wie man sie ausspricht, ne? Die Namen, aber Baek Jong-won war ein TV-Koch und der hat in den 90er Jahren auf der Straße angefangen und heute besitzt er eine Restaurantkette und hat ein Millionenpublikum, das er begeistert. Gucken wir gerade mal, ne, Millionen und Publikum, gucken wir einfach mal, was für Rekorde es so gibt. Was sagt Netflix dazu und welche Aufsteiger gibt es so in der Szene? Wusstest du zum Beispiel, dass es einen Streetfood-Stand in Bangkok gibt, der mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet wurde? Es gibt eine super geile Sendung darüber, ich liebe das. Die berühmte Jay Fay brät dort seit Jahrzehnten ihre Crab-Omelette-Rolls über offenen Flammen mit Schutzbrille gegen das Fett. Aber auch gegen einfach die Schärfe der Chilis. Also die steht da und hat diese Schutzbrille auf, die hat eine Taucherbrille auf dort, weil einfach die Chilis, die dort frittiert werden, die dort gebraten werden, einfach sonst dir so in den Augen brennen. Ich kenne das auch. Es gibt hier einen Asiaten auch bei uns in Saarbrücken und da wird auch offen gekocht und je nachdem, welches Gericht da gemacht wird, merkst du direkt so von der Luft und in deinen Augen, dass da ordentlich Chilis drin sind, ne? Und sowas liebe ich halt. Ne? Also nicht, dass es brennt und ich keine Luft mehr kriege, sondern einfach dieses Besondere, so dieses Verrückte einfach so. Ne? Überleg dir mal, Michelin-Stern für so einen Straßenstand. Ne? Das ist Wahnsinn. Serien auf Netflix, die ich liebe, Streetfood, ganz einfach, oder auch Chef's Table, so Sachen, die zeigen halt ganz eindrucksvoll, wie aus kleinen Ständen große Geschichten werden. Ne? Besonders empfehlenswert finde ich die Asien-Folge von Streetfood und da ist einfach jede Episode ist da eine Hommage an die Straßenküche und die Menschen dahinter. Ne? Das ist echt super, super toll gemacht. Also ich muss da, ne, ich kriege da nichts dafür, aber Netflix, ich suchte teilweise da, ich entdecke immer wieder neue Serien über Streetfood und sowas, das ist unfassbar geil. Lass uns da gerne austauschen, wenn du auch ein paar Tipps hast oder so, schreib mir gerne, ich freue mich über jeden Tipp in diese Richtung. Auch so Formate wie The Final Table oder Somebody Feed Phil zum Beispiel. Wer kennt's nicht? Wer sich mit Essen beschäftigt hat, die Dinge schon gesehen. Das führt uns immer wieder zu Streetfood-Ständen, ne? Weil halt einfach dort die Seele der Länder spürbar ist. Ja, das ist echt so, das ist auch hier wie bei uns in Deutschland mit der schwarzen Kiste. Kitchen Impossible, einfach, ich liebe das, wenn die irgendwo eine Aufgabe kriegen und das ist nicht in einem Sternenlokal oder sonst irgendwas, sondern es ist bei der Mutti zu Hause irgendwo und die stehen da an der Küche bei der und es wird irgendwas Traditionelles gemacht oder über dem Feuer draußen oder so. Oh Gott, ich feiere das so, es ist so mega einfach. Wo wir gerade schon bei der schwarzen Kiste aus Deutschland sind, was ist in Deutschland los mit Streetfood? Ne? Deutschland und die neue Liebe zur Straße. Auch in Deutschland hat Streetfood seinen festen Platz gefunden, vor allem durch Foodtruck-Festivals. Wie auch hier und überall in ganz Deutschland das European Streetfood Festival. Da war ich selbst schon als Juror aktiv. Hier im Saarland gab es schon die Ausscheidungen. Da waren die kreativsten Köpfe aus ganz Europa präsent. Und ich sage einfach, ne, es gibt von Bulgogi-Burgern über vegane Fusion-Küche bis zu gegrilltem Lachs und alles Mögliche. Also da auf so Festivals entstehen einfach immer neue Klassiker. Und ich bin da total froh, dabei sein zu dürfen immer. Und es ist wirklich Arbeit, ne? Wenn du da sitzt und musst 40 verschiedene Gerichte durchprobieren. Es ist schon krass, weil ich auch jemand bin, der nicht nur einmal gerne reinbeißt und dann das zur Seite legt, sondern wenn es gut schmeckt, will ich es halt aufessen. Aber beim allerersten Mal habe ich das gelernt, denn da war es ein bisschen viel. Und deswegen auch, ich gucke dann, was mir am besten schmeckt und gehe dann einfach am nächsten Tag nochmal hin und kann dann ausgiebig probieren und so. Aber ja, es gibt so viele tolle Sachen einfach und es gibt eigentlich nichts Schlechtes mehr. So typische, beliebte, normale Streetfood-Gerichte in Deutschland. Ganz vorne einfach ist auch so, dass das Pulled Pork Sandwich, ne, das gibt es jetzt ja auch fast überall schon, ne, auch teilweise eher schlecht als recht. Hier sind wir bei den Sachen, ne, immer wieder, wie es gemacht wird. Im Grunde ist das was super Geiles, wenn es richtig gemacht wird, wenn es einfach nur noch so aus dem Beutel aufgetaut wird und so, gibt es auch gute Sachen. Ne? Ich friere mir das auch immer weg. Ich mache dann immer ein bisschen mehr, aber wenn es halt in so einer Industrie-Großküche einfach nur gemacht wird, dann fehlen irgendwo die Aromen und wenn dann Zusätze dazukommen, nee. Also wer schon mal was Richtiges gegessen hat, weiß, um was ich rede. Ganz, ganz groß im Kommen, Loaded Fries natürlich, ne, mit Bacon und Trüffelmayo und so Sachen. Ich lieb's, es gibt's hier leider sehr, sehr wenig im Saarland. Sehr geile Baobuns mit richtig knusprigem Schweinebauch zum Beispiel. Ne, dann gibt es auch im Moment den Trend der Halloumi-Wraps mit Granatapfel und Klassiker. Wir haben hier eine der besten Deutschlands, ne, Currywurst Reloaded, sage ich mal. Einfach mit hausgemachten Soßen, mit geilem Brot dabei und außergewöhnlichen Toppings. Ne? Um mal hier einen Namen zu nennen, Kalinski, wer aus dem Saarland kommt, dem wird der Name was sagen. Da gibt es halt so geile Sachen wie zum Beispiel Chèvre Chaud, ne, eine weiße Rostbratwurst mit Ziegenkäse gratiniert und Honig und Thymian drauf, ne, oder für alle Saarländer im Schwenker-Style schön eingelegt mit Zwiebeln und so. Boah, ich feiere das so dermaßen und bin so traurig, dass es so viele, es gibt nicht mehr viele Wurstbuden, aber sagen wir, die noch da sind, scheinen sich irgendwie so gar keine Mühe zu geben. Ne? Dann wird so der große Eimer unter der Theke vorgeholt und die Soße in so einen Aufwärmbehälter reingekippt. Dann denke ich immer nur so, Mensch, ja, du bezahlst jetzt für eine normale Rostbratwurst hier so, sag mal, von 3 bis 5 Euro. Ne? Und da ist noch keine Soße dabei. Und wenn du dann eine Currywurst isst, ne, liegst du irgendwo bei 7 Euro. Da kannst du, also Soßen kannst du echt geil vorbereiten, ne? Soßen kannst du wirklich geil machen und auch mit wenig Geldeinsatz, sage ich mal. Natürlich ist es Arbeit und so, aber überleg mal, die Leute kommen extra zu dir, weil sie sagen, Alter, du hast so eine geile Soße. Also hätte ich keine gute Frau, die mich davon abhalten würde, ich hätte schon längst eine Bude aufgemacht und würde auch einfache Dinge machen, aber einfach so, wie man sie kennt von früher, mit richtigem Geschmack. Ja, einfach, ich weiß nicht, ich verrate jetzt keine Geheimnisse, was ich machen würde, aber ich hätte so Bock da drauf. Also falls jemand an mich glaubt und sagt, hey, mach doch das und der möchte mich unterstützen, mir so eine Bude hinstellen, ich glaube, ich lasse noch mal mit mir reden und meine Frau auch. Vielleicht. ja, also der Trend generell geht halt zur Crossover-Küche. Ne? Süß trifft salzig, Schärfe küsst Frucht, Rauchiges verbindet sich mit Frische. Und klar, auf den Festivals, auch weil es auch vom Optischen immer was daher macht, Grillgerichte mit globalem Touch. Ne? Auch sowas wie gegrillte Wassermelone mit Feta und Chiliöl oder, oh Gott, ich liebe Rippchen, ne? Schöne Rips mit Mango-Limettenglasur. Oder sowas, wenn da noch ein bisschen Feuer brennt und eine Feuertonne da steht und die Leute ein bisschen Show machen, dann sind das Stände einfach, wo die Leute Schlange stehen und auch wenn es vom Geschmack her nicht so gut ist, das Feeling gehört einfach auch beim Streetfood-Festival mit dazu. Es gibt Stände, da frage ich mich manchmal, warum seid ihr überhaupt hier, wenn ihr kein Entertainment bietet? Das gehört einfach dazu und das wollen die Leute haben heutzutage. Einfach nur sich hinzustellen, zu sagen, ich mache was Geiles, funktioniert leider nicht mehr. Oder auch zum Glück nicht mehr. Auch, um euch eine kleine Geschichte zu erzählen, ich liebe zum Beispiel auch sehr gute Sandwiches. Es gibt Städte, da gibt es Läden, die machen einfach Sandwiches. Einfach, sage ich. Ja, das ist gar nicht so einfach, ein gutes Sandwich. Da gehört schon einiges dazu. Und wenn auch dann die Sachen, die Gurken zum Beispiel selbst eingelegt, und die Buns selbst gebacken und so Sachen, oder halt auch das Brot, ein ordentliches, geiles Brot selbst gebacken. Also da gehört schon einiges dazu. Ich würde das feiern. Um mal einen kurzen Ausflug in die Geschichte zu machen, das Sandwich, das verdankt seinen Namen John Montagu, dem 4. Earl of Sandwich, ne, einem britischen Adligen aus dem 18. Jahrhundert. Der Legende nach ließ er sich Fleisch zwischen zwei Brotscheiben bringen, um beim Kartenspielen, das er absolut liebte und exzessiv spielte, die Hände frei zu haben, also sich die Hände nicht zu verschmieren, beziehungsweise damit er nicht die Karten aus der Hand legen musste, um mit dem Besteck was zu essen, hat er dann einfach gesagt, ey, mach mir einfach mal hier zwei Scheiben Brot und mach mir eine Scheibe Fleisch dazwischen. Und ja, heute ist das Sandwich weltweit Symbol für Streetfood in allen Variationen auch. Ne? Eben schon gesagt, das Banh Mi halt, ne, aus Vietnam bis. Oh Gott, mir läuft schon das Wasser im Mund zusammen, halt Pastrami, Sandwich, ne? So New Yorker Deli-Klassiker, absolut. Kommen wir zu den Festivals, um so ein bisschen zu gucken, was es gibt, auch in Deutschland. Einfach um die Szene ein bisschen zu beleuchten, den Spirit, der dahinter steckt. In Deutschland hat diese ganze Streetfood-Geschichte natürlich in Großstädten wie Berlin, in Hamburg und Köln begonnen. Das war so ab 2010. Da haben so das erste Mal regelmäßig so Streetfood-Märkte angefangen zu bestehen. Ihr könnt auf YouTube, ich weiß gar nicht, ob ich es noch öffentlich gestellt habe, das erste Streetfood-Festival so richtig im Saarland, in Saarbrücken, war 2015. Da ist eins meiner ersten Videos auf YouTube noch drauf. Es ist sehr krass, das anzugucken, wie früher die Videos waren und heute. Da haben wir auch Heuschrecken gegessen, frittierte. Das war auch so ein Hype. Da hört man eigentlich recht wenig noch davon. Ne? War so eine Mutprobe eigentlich. Und es gibt aber teilweise noch Stände. Ich glaube, wie hießen die? Die haben so frittierte Süßigkeiten gemacht und so. Ich glaube, die gibt es heute noch. Also manche Klassiker, die haben sich so voll durchgezogen. Das ist echt schon krass. Aber Wenn ihr jetzt nicht aus dem Saarland seid, sondern zum Beispiel, wenn euch die Markthalle 9 was sagt, in Berlin-Kreuzberg, da entstanden krasse Streetfood-Märkte. Also es gibt dort zum Beispiel den Streetfood Thursday. Ne? Das waren so die ersten Märkte, die auch immer noch dauerhaft bestehen. Ne? Also wenn man guckt, das ist schon eine lange Zeit. Oder es gibt in Hamburg die Streetfood-Karawane, das Eat and Style Festival oder halt natürlich die European Street Food Awards, die auch durchs ganze Land ziehen. Und ja, also Street Food ist mehr als nur ein Hype einfach. Ne? Es ist eine komplette Bewegung. Wichtig, die Bing, ich hätte mal so ins Handy ausschalten. Wo war ich? Achso, genau, das ist einfach eine Bewegung, die für Qualität, Nachhaltigkeit und Kreativität steht. Die vereint das Ganze, ne? Und es ist nahbar, ich sag mal ehrlich und spannend, ne? Und es ist natürlich lecker, das ist ganz klar. So, bevor ich zu viel ins Schwärmen komme, abschließend zu dieser Folge, ich mache euch jetzt einfach ein paar Folgen, die ein bisschen kürzer sind. Mein persönlicher Appetit auf der Straße, ich sag mal, ich habe halt als der Juror beim European Street Food Award, habe ich ganz viele großartige Kreationen probieren dürfen. Und was mich aber jedes Mal so besonders begeistert hat, ist einfach so die Leidenschaft, die in jedem Teller, in jeder Handvoll Streetfood halt drinsteckt. Ne, ich liebe es einfach auch, ne, wenn so ein bisschen verrückte Ideen dabei sind. Ne? Ich mag es so, wenn süß auf scharf trifft, ne? Wenn einfach Aromen freigesetzt werden, die man halt sonst nicht so hat. Ne? Und wenn halt damit auch Geschichten erzählt werden. Das liebe ich halt absolut. Deswegen, Streetfood ist für mich ein Fenster zur Welt und wenn man wagt, halt da durchzugucken, wird man mit ganz viel Vielfalt, Geschmack und Echtheit belohnt. Also in diesem Sinne, hier fährt auch gleich wieder ein Traktor vorbei und es wird laut, bleibt hungrig auf das Leben und wir hören uns in der nächsten Folge, dann mache ich auch das Fenster zu. Also, tschüss.